Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Bondra und ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, starten wieder neu mit einem Podcast Alles legal und diesmal, ich freue mich drauf, mit einem auch sehr spannenden Thema Agentic Commerce, Agentic Payments. Und diese Themen sind regelmäßig bei Payment and Banking natürlich Thema, also nicht nur auf dem Blog, sondern auch auf unseren Veranstaltungen. Die letzte KI-Exchange zum Beispiel in Hamburg hatten wir natürlich super spannende Panels zu den Themen und auch die Banking-Exchange, die uns dann im November erwartet. Da werden wir natürlich auch an dem Thema nicht vorbeikommen. Und ja, einfach super spannend. KI berät jetzt nicht mehr nur, sie handeln selbst, sie wählen Produkte aus, schließen Verträge ab und auch sie lösen auch Zahlungen aus. Und da, ja, da entwickelt sich die Technologie halt unfassbar schnell. Und worauf wir heute schauen möchten, ist nochmal die Seite zu beleuchten, wie funktioniert das Ganze dann eigentlich rechtlich? Und ich freue mich sehr, dazu habe ich Frank Möller im Podcast von Enerton. Lieber Frank, schön, dass du wieder bei mir bist.
Hallo Dana, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann, nach längerer Pause. Ich freue mich sehr auf das Thema. Es ist extrem spannend, auch aus rechtlicher Sicht. Und was ich sehr cool finde, ist, ich glaube, diesmal ist die rechtliche Ausprägung nicht der Showstopper, aber im Detail gleich im Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, passiert halt unfassbar viel. Also wenn ich im Agent sage, such einen Flug raus, zum Beispiel nach Barcelona, maximal 300 Euro, sag ihm, mach das morgens und buch das vielleicht am besten gleich für mich. Ja, wer hat diesen Vertrag denn eigentlich geschlossen? Das ist halt eine super spannende Frage. Und Frank, wenn wir dieses ganze Thema besprechen, ab welchem Punkt wird es dann für dich als Jurist dann besonders interessant?
Also für mich oder für uns als Juristen wird es genau in dem Moment interessant, in dem die KI eben nicht nur vorbereitet, das kennen wir ja schon, Check24 und Konsorten, sondern empfiehlt oder sogar selbst handelt, also im Sinne eines Vertrages abschließen. Und solange mir jetzt der Assistent, also die Tools, die man jetzt schon kennt, Check24 gibt es andere Suchmaschinen natürlich noch, der zeigt mir dann irgendwie drei Flüge an und am Ende klicke aber ich sozusagen auf Buchen, dann ist das rechtlich das klassische Modell, das wir jetzt aus dem E-Commerce kennen. Und spannend wird's eben dann, wenn ich eben sozusagen das Ziel, gewisse Grenzen und so weiter zwar nur vorgebe, aber die KI oder der KI-Agent dann selber entscheidet. Also welcher Flug, welche Airline, welcher Preis, welcher Vertragsschluss, wie wird die Zahlung ausgelöst und so weiter. Weil dann trennen sich die menschliche Willensbildung und die technische Ausführung. Und genau an dieser Bruchstelle entstehen die Fragen, wem ist die Entscheidung eigentlich zuzurechnen? Was genau hat der Nutzer eigentlich erlaubt? Und wer trägt das Risiko, wenn was schief geht? Ne? Und da ist es juristisch extrem spannend.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Beispiel. Also ich gebe dem Agenten jetzt vor, okay, Ziel, Budget, ungefähre Uhrzeit und alles Weitere entscheidet er dann selbst. Was unterscheidet das rechtlich dann von den Digitalbuchungssystemen, die wir heute schon kennen?
Naja, der entscheidende Unterschied ist der Entscheidungsspielraum. Ne? Also bei klassischen Buchungssystemen wird ja letzten Endes meine eigene Entscheidung umgesetzt. Ja, die helfen mir zwar bei der Vorbereitung der Entscheidung, aber am Ende bin ich derjenige, der entscheidet. Mhm. Und beim Agentic Commerce delegiere ich ja einen Teil meiner Entscheidung. Ja, weil ich sage ja nur, vielleicht auch ganz in der analogen Welt umgesetzt, wie ich es im Assistenzbereich bei uns mache. Schau mal, dass du einen Flug buchen kannst. Der soll nicht so viel kosten, maximal, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro. Am besten vormittags, keine Zwischenstopps. So, das delegiere ich aber jetzt nicht ins Backoffice, sondern an die KI. Und der KI entscheidet dann. Ja? Ich gebe ihm den Rechtsrahmen vor und damit ist die KI sozusagen nicht nur dabei, meinen Willen zu übermitteln, sondern sie konkretisiert innerhalb des Rahmens, den ich vorgebe.
Also es macht auch einen Unterschied, ne, wie viel Spielraum ich dem Agenten lasse. Also ob ich nur einen ausgewählten Flug bucht oder ob er wirklich halt selbst entscheidet, ne?
Ja, absolut. Ne? Also das ist eigentlich der entscheidende Punkt an der Geschichte. Wenn ich zum Beispiel sage, ne, buche mir den Flug mit der Flugnummer XYZ für 300 Euro, dann habe ich ja eigentlich schon alles entschieden. Ja? Mhm. Dann ist ja die KI quasi nur noch ausführendes Element. Mhm. Der Fortschritt ist ja eigentlich, dass ich einen Rahmen setze. Und da wird der Knackpunkt sein, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen ausarbeiten. Also in der Faustform, wenn man es mal griffig machen möchte, je größer die Autonomie des Agenten ist, desto wichtiger werden natürlich die rechtlichen Grenzen des Mandats. Und da muss ich immer so ein bisschen entscheiden. Ne? Gebe ich viel Autonomie, dann habe ich natürlich auch ein größeres Risiko, dass was schief geht. Mhm. Gebe ich wenig Autonomie, habe ich wieder mehr zu tun. Also es ist so ein bisschen auch ein Convenience-Faktor. Ne? Wie faul bin ich? Wie viel Trust habe ich in die KI? Oder letzten Endes in meinen Agenten? Ich finde den Begriff immer schön. Das habe ich ja im echten Leben auch. Der Unterschied im echten Leben ist, da kenne ich die Person, die für mich handelt. Da ist schon eine Vertrauensbeziehung da. Und deswegen ist dieses Trust-Element zumindest mal, wenn man es nicht festlegt, in der KI-Lösung nicht so da wie im echten Leben.
Gerade entsteht da ja auch super viel. Es entstehen eigene Protokolle, Infrastrukturen, speziell für solche Prozesse. Also Google, Visa, Stripe entwickeln da ja schon einiges. Was verändert sich dadurch aus rechtlicher Sicht?
Also zunächst mal ändert sich was in technischer Sicht. Ja, ich habe ja schon von diesem Trust gesprochen. Also ich habe einen großen Trust zu unseren Mitarbeitern, weil ich schon jahrelang mit denen arbeite und denen kann ich vertrauen, da weiß ich genau, was los ist. Wenn wir das jetzt alles automatisiert auf die KI übertragen, dann ist es ganz wichtig, dass ich dieses Vertrauen da einbaue. Und mein Verständnis, ich bin aber kein Techniker, von den Protokollen, die da von den großen Playern, Visa, Mastercard, du hast sie genannt, entstehen, sind eben diese Trust-Layer. Und da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr darum, eine neue Währung oder irgendwas zu schaffen, sondern es geht vielmehr darum, maschinenlesbar bestimmte Dinge nachweisbar zu machen. Ja? Wer ist der Agent? Für welchen Nutzer handelt die KI? Was durfte die KI machen? Bis zu welchem Betrag? Also diese ganzen Parameter, die ich normalerweise in der Delegation an Mitarbeiter auch gebe, die muss ich irgendwie einerseits maschinenlesbar machen. Mhm. Ich muss aber vor allen Dingen den Nutzerwillen beweisbar machen. Und da hilft die Technik sozusagen nicht bei der Lösung der Rechtsfrage, aber eben beim Beweisbarmachen des Nutzerwillens. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Knackpunkt, an dem die Unternehmen arbeiten.
Und wenn der Agent jetzt am Ende auf Kaufen klickt, wessen Erklärung ist denn das jetzt rechtlich überhaupt?
So, jetzt sind wir beim Kern angekommen. Also rechtlich ist es ganz klar nach dem Zivilrecht so, dass am Ende einer Erklärung muss immer eine Person oder ein Unternehmen stehen. Es kann nie jetzt die KI oder ein Protokoll sein, es muss immer eine Person, eine natürliche oder eine juristische Person sein. Das heißt also, die KI selber kann zumindest nach dem jetzt geltenden Zivilrecht selbst nicht Vertragspartner werden. Und deshalb müssen wir uns immer genau fragen, wenn es die KI nicht sein kann, dann muss es halt eine Erklärung des Nutzers sein. Mhm. Und dann müssen wir uns halt genau überlegen, handelt vielleicht der Anbieter des Agenten, also der KI für den Nutzer. Ja? Also haben wir da so einen autorisierten Rahmen, dass sozusagen die eigentliche Person, die für mich handelt, eine echte Person oder ein Unternehmen ist und eben nicht die KI, und der die KI dann nur nutzt, sozusagen als technisches Tool. Und so komme ich dann quasi dahinter, dass ich immer eine natürliche oder juristische Person brauche.
Dann könnte man noch aber sagen, KI handelt für mich, also ist sie mein Vertreter, und das müsste doch als Erklärung reichen, oder nicht?
Das finde ich total cool, weil ehrlich gesagt, das wäre die erste Annahme, oder? Also man sagt sich doch, naja, wenn es doch technisch alles so cool geht, kann ich doch alles programmieren, warum kann denn die KI nicht Stellvertreter sein? Also das ist eine sehr berechtigte und sehr naheliegende Frage. Jetzt ist aber unser Zivilrecht, das schon über 100 Jahre alt ist, eben so ausgelegt, dass eine KI kein Stellvertreter sein kann. Warum? Weil die KI selbst kein Rechtssubjekt ist. Nein. Das heißt, um eine Willenserklärung abgeben zu können, und die benötige ich eben, um einen Vertrag zu schließen, brauche ich ein Rechtssubjekt, und es kann nur eine natürliche oder eine juristische Person sein. Und deswegen kann die KI selber nicht mein Vertreter sein. Und das hatte ich ja eben schon angesprochen, dann müssen wir uns eben Gedanken dazu machen, wer es denn sonst sein kann. Mhm. Und dann wäre für mich zunächst mal naheliegend, den Anbieter, den Entwickler, das Unternehmen hinter der KI möglicherweise als Stellvertreter einzusetzen. Und das könnte ein Ansatzpunkt sein.
Okay, das ist ein Ansatzpunkt. Also wenn jetzt diese klassische Stellvertretung nicht ohne weiteres passt, wie versucht man das Handeln des Agenten denn in das bestehende Recht zu fassen? Also welche Ansätze gibt es jetzt schon dazu?
Genau, ich habe es ja gesagt, das Spannende an unserem Zivilrecht ist, es ist uralt, aber trotzdem gibt es immer wieder neue technologischen Fortschritt, und dann versuchen wir immer, den technologischen Fortschritt sozusagen mit bekannten Rechtsfiguren zu lösen. Und mir fallen in dem Zusammenhang vier grundlegende Modelle ein. Das erste ist die Stellvertretung, das haben wir ja schon gerade uns ganz kurz angeschaut. Das zweite ist die Botenschaft. Sage ich gleich was dazu. Das dritte wäre die sogenannte Computererklärung. Und die vierte ist, und ich glaube, auf das wird es am Ende hinauslaufen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass man einerseits sozusagen Autonomie, andererseits Begrenzung des Mandats, so eine gewisse Balance finden muss. Und der vierte Punkt wäre für mich die Blanketterklärung oder das Mandatsmodell. Und da können wir gerne, wenn du möchtest, kann ich euch da einmal durchführen, was das im Einzelnen heißt.
Genau, das sind erstmal so diese vier Bereiche. Vielleicht gehst du da nochmal ein bisschen drauf ein. Was bedeutet das konkret?
Genau, also fangen wir vielleicht nochmal kurz, haben wir ja schon beleuchtet, mit der Stellvertretung an. Also mit der klassischen Stellvertretung kommen wir weiter, aber eben nicht mit der KI selber, sondern mit dem Betreiber der KI. Also das könnte eine Lösung sein, dass sozusagen die KI, das Unternehmen, mein Vertreter ist, die entsprechende Person in dem Unternehmen. Das hätte den großen Vorteil, dass wir eben die Stellvertretung nutzen können und dass wir vor allen Dingen nach den bekannten Regeln in der Stellvertretung, also bei der Vollmacht und der Vollmachtsüberschreitung, arbeiten können. Da haben wir klare rechtliche Vorgaben. Der Vertreter darf nur innerhalb seiner Vollmacht handeln oder seines Mandats handeln. Wenn er darüber hinausgeht und mehr macht, als er darf, dann habe ich da ein Haftungsregime, das ich anwenden kann. Und das ist im Grunde ein altbekanntes Modell. Der Nachteil ist aber, und da muss man dann sich mal die Praktikabilität anschauen, dass der Anbieter dann ja sehr, sehr tief in die Geschäftsprozesse hineinkommt. Mhm. Ja, ist die Frage, will der 100.000-fach, 1 Millionenfach hier in diese einzelnen Geschäftsprozesse rein? Ja, weil das zivilrechtlich kann das sinnvoll sein, aber haftungsrechtlich kommen dann in den folgenden Sendungen vielleicht auch noch aufs Aufsichtsrecht zurück. Da entstehen natürlich die großen Themen. Ja, aber das ist nicht ausgeschlossen. Stellvertretung ist zumindest mal rechtlich möglich. Mhm. Lass uns, was war das nächste? Ich glaube, wir haben uns zur Botenschaft auch kurz unterhalten. Also die Botenschaft ist auch ein bekanntes Rechtsregime. Der Bote entscheidet im Grunde nichts selber. Ja, der transportiert letzten Endes eine vorgefertigte Willenserklärung. Also wenn ich zum Beispiel, ich gebe dir jetzt den Auftrag, geh bitte zum Händler XY, sage, ich möchte genau dieses eine Auto, das hier im Schaufenster steht, für 20.000 Euro kaufen, dann überbringst du sozusagen meine Willenserklärung als Bote. Also du hast gar keine Autonomie, du kannst da gar nicht eingreifen. Du bist quasi wie ein Postbote, der einen Brief in den Briefkasten einwirft.
Da brauche ich eigentlich auch KI nicht, ne?
Genau, oder? Also vielleicht sollte man das dann mit der Botenfigur lassen, weil die KI soll ja sehr, sehr viel mehr machen, weil sonst bin ich ja im Grunde beim alten Muster, und ich bin ja vom Grunde her ist der Mensch ja faul und ist ja für jeden technologischen Fortschritt dankbar. Jetzt kommen wir zu den zwei spannenden Themen. Er hat es gesagt, Computererklärung und Blanketterklärung. Also die Computererklärung, die kennen wir Juristen im Grunde schon seit vielen Jahrzehnten. Ja? Du hast ein Unternehmen, das ein System nach festen Regeln programmiert. Mhm. Wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann erzeugt das System eine automatische Erklärung. Also es ist das klassische Wenn-Dann. Ja? Mhm. Wenn X, dann Y. Vielleicht mal ein Beispiel dazu. In einem klassischen Warenwirtschaftssystem ein automatisches Bestellsystem. Ja, ich krieg im System eingespielt, die Ware XY ist nicht mehr da oder hat ein Minimum erreicht und dann wird automatisch gesagt, wir brauchen hier eine neue Bestellung und dann wird eben die Ware wieder aufgestockt, damit sozusagen der Produktionsfluss weiterlaufen kann. Bei der modernen KI stoßen wir da aber an die Grenzen, weil eben dort der Nutzer, also der, der die KI nutzt, die konkreten Entscheidungen davor ja nicht kennt. Ja? Und er kennt auch nicht die Entscheidungslogik hinter der KI. Mhm. Also ich weiß zwar, wie ich prompte, ich weiß zwar, was ich da sage und welche Parameter ich setze, aber ich weiß ja nicht, wie diese Entscheidungsprozesse laufen. Und je autonomer und lernfähiger die Systeme sind oder die KI, desto schwieriger wird es halt am Ende des Tages auch sozusagen eine vorprogrammierte Erklärung des Nutzers zu verstehen, sodass wir da ähnlich wie bei der Botenstellung zwar ein bisschen mehr können, aber letzten Endes das KI-Thema nicht wirklich abbilden können.
Nicht ausgeschöpft
können.
Haben.
Ganz genau. So, dann kommen wir zur Blanketterklärung. Kennst du bestimmt, ne?
Jeder stellt so auf, das klingt nach einer guten Lösung.
Jeder gibt ja gerne einen Blankoscheck. Ja? Kennt man vielleicht, hier ist ein Scheck, den Betrag stellst du selber ein. Das stelle ich mir total cool vor. Ja? Kannst du im Grunde eintragen, was du willst und dann gehst du zur Bank und lässt es auszahlen. Nehme ich. Ganz so läuft es natürlich nicht. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ähnlich wie bei der Stellvertretung hast du natürlich auch bei dem Blankett zwar Freiheiten, aber die wird immer durch ein Mandat begrenzt. Also ich gebe eine Erklärung ab, lass aber bestimmte Punkte bewusst offen, weil ich sie jetzt noch nicht weiß, weil ich dem ich sie gebe, vertraue, dass er so ein bisschen recherchiert und gebe dann ein gewisses rechtliches Dürfen mit, dass die Person, und in dem Fall die KI, später dann innerhalb dieses Mandats handelt. Also übertragen nochmal auf unser Flugbeispiel von vorhin. Ich sage dann nicht, welchen konkreten Flug sozusagen die KI kaufen soll, sondern ich sage, ich möchte nach Barcelona, das soll an einem Freitag sein, 300 € maximal Kosten, bitte nicht am Abend oder in der Früh, umsteigen möchte ich im Grunde auch nicht. So, damit gebe ich einen gewissen Rechtsrahmen vor, der ausgefüllt werden kann, die KI konkretisiert es dann, also Airline, Flugnummer, Preis und so weiter, passt das alles zusammen, handelt innerhalb des Mandats und dann bin ich rechtlich sauber aufgestellt. Genau, das waren jetzt mal die vier Modelle, die wir im Zivilrecht kennen.
Okay, also man hört raus, also ziemlich entscheidend scheint dabei zu sein, was ich dem Agent vorher erlaubt habe. Und die Frage an dich, welche Rolle spielt da dieses Mandat?
Das ist im Grunde ist das Herzstück, ne, zivilrechtlich, weil ich, wenn ich kein Mandat erteile, sondern nur delegiere, dann kann ja der rechtlich gesehen, der Vertreter und damit die KI alles. Ja, wenn ich eine Blanko-Vollmacht gebe, dann kann ich damit machen, was ich will. Natürlich immer in Grenze von Treu und Glauben und da gibt es auch zivilrechtliche Grundsätze. Aber im Grundsatz bin ich sehr, sehr frei in dem, was ich sage. Ne? Und deswegen würde ich auch sagen, das Agentic Commerce System ist aus meiner Sicht weniger ein KI-Produkt. Die KI hilft ja nur, das ist ein technisches Vehikel, sondern es ist ein Mandatsprodukt, das der Nutzer letzten Endes selber festlegt. Und mal in so einem Mandat, das ist halt dann besonders gut, wenn ich es halt möglichst genau beschreiben kann. Also was ist der Zweck, den du erfüllen sollst? Welche Grenzen gibt es, beitragsmäßig, mengenmäßig? Innerhalb welcher Zeit soll ich agieren? Oder wann soll ein bestimmtes Ereignis gebucht werden? Bei welchen Händlern darfst du einkaufen oder eben nicht einkaufen und so weiter. Also es braucht einfach Regeln, damit der Agent am Ende des Tages eben meinen Willen, den ich habe und den ich delegiere, ausfüllt. Und deswegen ist machen wir es mal ein bisschen plakativ, so ein Kernsatz, der Agent darf im Grunde nicht mehr können, als der Nutzer nachweisbar delegiert hat.
Dann lass uns doch jetzt noch mal einen kurzen Blick zumindest drauf auf die Risiken werfen. Also was ist denn nun, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, buch den Flug für 300 Euro, KI bucht aber oder bestellt jetzt aber für 450 Euro den Flug. Was passiert jetzt rechtlich, wenn er die Grenzen seines Mandats überschreitet?
Also wenn die Grenzen des Mandats überschritten werden, dann stellt sich ja immer die Frage sozusagen, wer haftet? Also irgendeiner muss jetzt ja sozusagen den Schaden tragen. Ja, also ich, Beispiel, ich sage, 300 darfst du ausgeben, 450 werden ausgegeben. Dann wird sich der Händler ja wahrscheinlich erstmal nicht beschweren, weil er sagt, super, viel Geld verdient. Ich bin aber sozusagen 150 im Minus, weil ich eigentlich nur 300 ausgeben wollte. Also will ich die 150 haben. Und irgendeiner muss die Party ja dann letzten Endes bezahlen. Ne? Und am Ende des Tages hängt die Frage, was passiert, wenn der Agent das Mandat überschreitet, sehr deutlich davon ab, welches Zurechnungsmodell, sind wir ja gerade im Einzelnen durchgegangen, welches Zurechnungsmodell es gibt. Und je nachdem, was ich für ein Zurechnungsmodell habe, muss ich mir das Mandat genau anschauen. Und dann gucke ich, hat der Händler, und das ist auch wichtig, ein Grundsatz in Stellvertretungsrecht, hat derjenige, der die Willenserklärung empfangen hat, konnte der sehen, bei der KI technisch sehen, dass wir hier eine Überschreitung des Mandats haben? Ja, weil wenn der genau weiß, weil zum Beispiel über die Rails von Visa und Mastercard technisch übermittelt wird, Achtung, das Mandat geht eigentlich nur bis 300 Euro und der Händler akzeptiert aber 450, dann hat er natürlich gesehen, dass der Vertreter die seine Vollmacht oder sein Mandat überschreitet. Und dann hat er natürlich im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung sehr schlechte Karten. Ja? Weil man immer sagen kann, vor allen Dingen beweisbar sagen kann, schau mal, du hast doch gewusst, in dem Token, der dir vorlag, wurde dir das Mandat angezeigt. Das hättest du also verhindern müssen. Und deswegen ist ganz klar die Frage, wer haftet, davon abhängig sozusagen, welches Zurechnungsmodell wir haben und wie sozusagen das Mandat überschritten wurde. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die technischen Mittel nutzen, um diesen Missbrauch erst gar nicht möglich zu machen. Und deshalb glaube ich, ist der Vorteil oder der Kern der Modelle der großen Zahlungsdiensteanbieter, dass die eben diese Mandatsüberschreitung technisch ausschließen. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass wie so eine Art Autorisierung stattfindet und wenn eben nur bis 300 Euro eine Zahlung freigegeben worden ist, dann sperrt das Modell automatisch ein Überschreiten. Aber Missbrauch gibt es natürlich immer.
Ja, Missbrauch und noch schwieriger finde ich dann solche Fälle. Ne? Ich meine, man verfolgt die Nachrichten und hört immer wieder, wie der KI dann auch ganz alleine irgendwelche Entscheidungen trifft. Ne? Also was passiert denn eigentlich jetzt, wenn der etwas tut, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe? Ja, also wie geht man denn damit um? Also da passiert was, das habe ich überhaupt nicht in Auftrag gegeben.
Genau, also auch da wieder. Das ist ganz entscheidend, in welchem Zurechnungsmodell befinden wir uns, weil wir dann ja nur sagen können, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Also die KI dreht hohl, hat einen technischen Fehler oder macht sogar boshaft, ja, weil sie ausbricht aus einem Mandat. Da muss ich mir halt ganz genau anschauen. Also erstens muss ich mir das Mandat mal anschauen, ist es beweisbar abgelegt? Ich muss mir anschauen, wenn ich zum Beispiel im Vertretermodell bin, hat derjenige, der das Tool einsetzt, die Verantwortung dafür? Also du erinnerst dich, wenn das KI-Unternehmen mein Vertreter ist, weil es eben die natürliche oder juristische Person ist, dann ist ja sie dafür verantwortlich, dass mein Mandat eingehalten wird. Die Nutzung der KI ist ja nur ein technisches Tool, um sozusagen dieses Mandat auszufüllen. Und dann wird ihm dieses Fehlverhalten der KI natürlich zugerechnet. Ne? Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, kann nichts dazu, die KI ist hier hohlgedreht, da war ein technischer Fehler, lag ein technischer Fehler vor. Dann würde ich immer als derjenige, der das Mandat erteilt hat, sagen, ja, das ist aber nicht mein Problem. Ne? Ich habe dich mandatiert, du nutzt das Tool, dein Tool funktioniert nicht, ich habe den Schaden und den möchte ich jetzt von dir haben.
Was denkst du denn? Reicht unser heutiges Zivilrecht grundsätzlich aus oder denkst du, dass der Gesetzgeber da noch extrem nachsteuern muss?
Also jetzt sage ich was, wofür mich wahrscheinlich meine Anwaltskollegen steinigen. Ich finde, wir haben schon viel zu viele Gesetze. Ich finde die Gesetzeswut finde ich eh schon absurd hoch. Die ist mittlerweile so hoch, dass selbst wir Juristen, glaube ich, nur noch mit KI-Hilfe sehen können, was da erlassen wird. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, bitte nicht festnageln, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass auf EU-Ebene 1000 Gesetze allein im Bank- und Finanzwesen jedes Jahr erlassen werden. Das ist natürlich völlig, völlig irre. Und gesetzlicher Rahmen ist immer schön, schafft aber immer Bürokratie. Deswegen, ich hoffe nicht, und hier ist auch meine klare Einschätzung. Also mein Eindruck ist, dass das BGB mit den Anforderungen, die und den Problemen und Herausforderungen, die die KI mit sich bringt, hervorragend klarkommt. Wir haben alle rechtlichen Mittel, um sozusagen umzusetzen, was wir brauchen. Wir hatten die Stellvertretung, die Botenschaft, Computererklärung, Blanketterklärung haben wir schon ausgeführt. Die haben natürlich alle Vor- und Nachteile. Das heißt also, rechtlich können wir es umsetzen. Die Schwierigkeiten liegen oder die redet man nicht von Schwierigkeiten, sondern Herausforderungen liegen meines Erachtens darin, dass wir nur festlegen müssen, wie wir das praktisch umsetzen. Und praktisch umsetzen bedeutet, wie beweisen wir, dass ein Mandat vorliegt und welchen Inhalt es hat? Wie machen wir die Limits lesbar? Da haben wir die großen Anbieter, die das umsetzen mit ihren Payment Rails. Wie gehen wir um mit Manipulationen? Da haben wir uns schon angeschaut, dass es ganz wichtig ist, welches Zurechnungsmodell wir nehmen. Und wie verteilen wir die Haftung? Also wer muss das Portemonnaie aufmachen, wenn was schief geht? Und deswegen würde ich hier eher von einem Anpassungs- und Konkretisierungsbedarf sprechen, aber nicht von einer Regelungslücke und bitte nicht von neuer Gesetzgebung, weil davon haben wir eh schon viel zu viel.
Okay. Und ja, was sollten denn Unternehmen, die heute Agentic Commerce Lösungen entwickeln, was sollten die dann rechtlich aus deiner Sicht jetzt schon auf dem Schirm haben?
Also fangen wir mal an, was sie nicht auf dem Schirm haben sollen oder sie nicht machen sollten, ist, wie autonom können wir unsere Agenten machen, sondern die sollen sich anschauen, welche Autonomie können wir rechtlich kontrollierbar, das ist das eine, und vor allen Dingen im Streitfall beweisbar machen. Weil das ist genau der Punkt, wenn alles klappt, dann streiten wir nicht, dann ist alles super. Wenn was nicht klappt, weil die KI eben nicht sauber arbeitet, dann gibt es einen Streit und dann gibt es Beweislast und Beweispflicht und das muss ich dann alles sauber aufsetzen. Und deswegen wäre aus meiner Sicht für Unternehmen ganz, ganz entscheidend, die Identity zu bestimmen. Also wer ist Nutzer, wer ist Agent, wer ist Anbieter, wer ist Händler. Ich brauche zweitens ein ganz klares Mandat. Also was darf die KI, was darf der Agent konkret tun? Ich brauche ein sogenanntes Risk Tiering. Was ist das? Furchtbarer Begriff, habe ich selber erst gelesen. Also was darf automatisch passieren und wann braucht es eine menschliche Freigabe? Also wir brauchen, glaube ich, schon noch so bei all der Freiheit und Risikohunger oder weniger Risikohunger, muss die KI, glaube ich, jetzt in der Übergangszeit zumindest ein Protokoll vorsehen, dass die KI selber erkennt, auweia, bin ich jetzt eigentlich noch innerhalb des Mandats? Oder kann das gewollt sein? Ich habe hier zwar ein Ergebnis, das technisch passt irgendwie ins Mandat, das habe ich alles ausgelegt, aber wann ist es sinnvoll, vielleicht doch nochmal eine Rückfrage zu schicken, so wie es auch in der analogen Welt ist, wenn man bei einer Buchung ist und dann kommt man plötzlich, ach Mist, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich die oder die Karte verwenden, und so weiter. Also da brauche ich noch dieses Risk-Tiering. Also wann brauche ich trotz KI noch mal eine Freigabe? Ich brauche dann eine Beweisbarkeit, also Mandat, Auswahlentscheidung, Consent und technische Nachweise müssen alles protokolliert werden. Ich brauche eine Beweisbarkeit im Falle eines Streits und es muss so sein, dass es gerichtsfest ist. Das heißt, dass ein Richter, wenn er das Protokoll sieht, sagt, da steht's, Mandat wurde eingehalten oder Mandat wurde überschritten und dann weist er eben sozusagen die Haftung zu oder eben nicht. Und wann kann ich aus dem vollautomatisierten Bereich wieder zurückkehren? Also wann kann der Nutzer sozusagen einschreiten, wann kann er widerrufen, wann kann er reklamieren und so weiter. Also wann kann er praktisch die KI wieder stoppen und eine menschliche Entscheidung verlangen. Und das muss alles sozusagen Hand in Hand technisch und rechtlich umgesetzt werden. Also wer darf was, welchen Nachweis braucht es, wann können wir einschreiten und wann ist irgendwas außerhalb des Mandats. Und ich glaube, das sind die Kernthemen, mit denen wir uns in den nächsten, jetzt sage ich mal, Wochen und Monaten beschäftigen sollten, weil aus meiner Sicht wird dieses Thema sehr viel schneller kommen, als wir vielleicht heute glauben. Davon bin ich fest überzeugt.
Sehr gut. Frank, vielen Dank. Also sehr spannend, wie weit das bestehende Recht erträgt. Und ja, vielen Dank für deine Ausführungen auf jeden Fall erstmal. Und wir schaffen das nicht alles in eine Folge zu packen. Das ist irgendwie dann doch ein wenig umfangreicher. Denn mit dem Vertragsabschluss ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Irgendwann muss der Agent ja den Flug auch bezahlen. Und das schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Frank, wie geht's weiter?
Ja, genau. Also ne, Vertragsschluss ist schön, aber irgendwann will jemand eine Leistung haben und der andere will auch bezahlt werden dafür. Und das Bezahlen ist natürlich technisch sehr, sehr einfach umsetzbar. Das können die großen Anbieter, aber wir müssen uns mal anschauen. Das eine ist ja, was sie technisch können und das andere ist, was sie rechtlich dürfen. Und die Ausführung einer Zahlung ist ja schon schwierig, wenn ich also sozusagen in der analogen Welt als Mensch sozusagen Zahlung ausführe, da gibt es Leitplanken, da gibt es Aufsichtsrecht, da gibt es die Aufsichtsbehörden, die BaFin, da gibt es Erlaubnisvorbehalte und so weiter. Und wir schauen uns mal an, was passiert, wenn eine KI bezahlt. Braucht es dann die BaFin? Schaut die BaFin vorbei und sagt, hey KI, jetzt brauchen wir hier eine Zahlungserlaubnis oder vielmehr der Anbieter dahinter. Die Themen sollten wir uns mal genauer anschauen. Da wird es nochmal relativ spannend.
Ja, also es bleibt spannend und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Bis zur nächsten Woche.
Ciao.